Und wie das Glocker gelitten hat, waren alle Beteiligten, die was bei dem Fest dabei waren, im gleichen Raum. Das heißt, er hat es genau gewusst, es war irgendwer da, ja, es war es Christkindl, ja, was das Glocker ging. Und das in dem Moment, wenn du dem da in die Augen schaust, wenn du die Kinder, das ist Magie. Das ist das Allerbeste.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Heute habe ich für euch eine kleine Weihnachts-Special-Folge mit dabei. Und bevor es losgeht, muss ich heute eine Content-Warnung aussprechen, ein bisschen mit Augenzwinkern. Wenn euch die Magie von Weihnachten mit euren Kindern wichtig ist, dann ist diese Folge wahrscheinlich heute nichts für eure Kinder. Ich sage jetzt gar nichts mehr dazu, nicht, dass man dann schon das eine oder andere raushört. Also, wenn euch die Magie wichtig ist, hört die Folge heute nicht mit euren Kindern an, so viel sei schon mal verraten. In dieser Weihnachts-Special-Folge erwarten euch heute 7 Köche. Unter anderem sind heute mit dabei Niklas Nussbaumer, Nikodemus Berger, Simon Schlachter, Kevin Romes, Dominik Lobentanzer und Andreas Senn und Christian Geisler. Und alle haben für euch heute dabei wunderbare Tipps fürs Weihnachtsmenü. Es geht aber auch über Traditionen, magische Momente. Es geht auch mal um Situationen, die den einen oder anderen zu Tränen gerührt haben. Und wir starten jetzt gleich rein mit Dominik Lobentanzer. Ich wünsche euch viel Spaß und eine schöne Vorweihnachtszeit. So, Dominik, Weihnachten steht ja schon vor der Tür. Jetzt würde mich natürlich als erstes interessieren, bist du der Weihnachtsmensch?
Ach, da muss ich dich enttäuschen. Also, ich mag Weihnachten schon, aber du weißt ja, als Gastronom erlebt man die Weihnachtszeit und vor allem die Vorweihnachtszeit etwas anders. Wir haben Gott sei Dank, ist eine Sache, die ich persönlich entschieden habe, wir haben immer 24., 25. und 26. Dezember geschlossen. Ist einfach Familienzeit. Und da bin ich schon dann, über diese 3 Tage bin ich sehr froh, aber sonst bin ich jetzt nicht der Überweihnachtsmensch.
Wie läuft für Weihnachten bei euch daheim ab?
Weihnachten ganz klassisch tatsächlich mit der Familie gemeinsam und kochen ganz einfaches Abendessen. Und dann ist es wirklich gemeinsame Zeit, miteinander essen, trinken, natürlich auch relaxen, Spaziergang, Weihnachtsspaziergang, aber wirklich ganz tiefenentspannt, erholsam, langsam, also angenehm. Wunderschöne 3 Tage immer für mich im Jahr.
Bist du dann derjenige, der in der Küche stehen muss oder dann doch wer anders?
Die Gerichte sind meistens recht einfach, wobei ich immer wieder mal dagegen ausschlage, weil ich mir denke, diesmal machen wir es nicht ganz so einfach, aber da muss ich meistens nicht kochen, aber ich schaue meistens mal drüber. zum Leidwesen der anderen.
Wie oft musst du dann was korrigieren? Oder bist du da dann doch eher, schaust zwar drüber und sagst, naja, kann man schon so durchgelassen.
Eher mache ich das, aber das reicht meistens schon, dass die anderen sich dabei unwohl fühlen. Dabei mag ich das ja gar nicht. Muss ich nicht darüber schauen. Also das passt auch ohne mein Beitun.
Jetzt hatten wir es letztes Jahr in der Weihnachtsfolge mit der Nathalie Leblanc tatsächlich das Thema, ich stelle es jetzt gerne nochmal. Für Nathalie war es damals in Ordnung, sage jetzt mal, dass wir haben zu einer ähnlichen Zeit aufgenommen, im Oktober, also einen Monat später, dass sie sagt, ab Oktober kann man Weihnachtsmusik hören. Wie stehst du dazu?
ganz klares Veto zu dieser Aussage. Also ab Dezember kann man, es ist ja jetzt, wir sind schon wieder in der Zeit, ich sehe schon wieder die ersten Weihnachtsplätzchen in den Geschäften rumliegen, aber ich brauche es nicht vor Dezember, persönlich.
Wird dann Weihnachtsmusik bei euch in der Küche auch laufen?
Da ich mich großteils um die Musikauswahl in der Küche kümmere, eher nicht. Es läuft dann eher vielleicht im Servicebereich, weil da auch mal nur Radio läuft zum Eindecken, aber nö. Aber wenn ich nicht da bin, sollen die hören, was sie wollen. bin ich ganz unkompliziert.
Jetzt hast du natürlich heute auch noch was mitgebracht für die Vorweihnachtszeit. Für alle Hörer, was hast du denn dabei?
Ich bin ja nicht der, also da bin ich auch ganz froh, ich habe nicht das Problem, dass ich überwiegend Plätzchen esse zu Weihnachten, aber es gibt ein Rezept, wunderschönes Schokoladenbrot, ganz klassischer, saftiger, nicht ganz durchgebackener, saftiger Schokokuchen, und da habe ich das Rezept dabei, ganz klassisch eigentlich, wie es jeder kennt, Butterzuckereier aufschlagen, Schokolade, Mandeln unterheben, und dann im Ofen backen, auskühlen lassen, vielleicht noch eine Glasur drauf. Ich gebe immer ein bisschen Meersalz oben drauf. Und das ist so ein Weihnachtsrezept. Eines der wenigen Weihnachtsplätzchenrezepte, das ich einfach liebend gern mag, weil es einfach schön saftig ist. Und ich mag tatsächlich diese trockenen Plätzchen. Bin ich nicht so der Fan davon. Aber bin ich auch ganz froh, muss ich mich danach nicht über die möglicherweise mehr Kilos ärgern.
Gibt es irgendwas, auf was man achten muss bei dem Rezept oder einfach ganz klassisch zubereiten?
Ist tatsächlich ganz klassisch. Wie gesagt, ich mag es gern mit ein bisschen Meersalz danach noch oben drauf. Wobei, da würden zum Beispiel auch ganz gut noch oben drauf ein paar Kürbiskerne passen. So ein bisschen, hat man noch ein bisschen was Knuspriges drauf. Da kann man ein bisschen die Mandeln ersetzen. Aber sonst wirklich ganz klassischer Schokokuchen. Wie ihn, glaube ich, großteils der Menschen mag. Und vor allem die Schoko-Verrückten sowieso.
Ja, Kürbis ist schon so ein Thema auch. Also, jetzt muss ich aufpassen. Ich hatte mal vor ein paar Jahren mit meiner Schwester, die ist sehr deutlich jünger wie ich, die Diskussion, weil sie unbedingt zu Weihnachten eine Kürbissuppe wollte. Und ich gesagt habe, das passt nicht zu Weihnachten. Jetzt kommst du mit Kürbiskernen.
Ja, die Kürbiskerne, die passen ja wohl immer. Aber die Kürbissuppe, da würde ich vielleicht auch ein bisschen dagegen wettern. Also da musst du im Herbst schon so viel gemacht haben, dass du zu Weihnachten immer noch eine übrig hast.
Das Rezept findet ihr dann auch auf Instagram und auf der Homepage zum Runterladen. Ich
glaub, genau.
Das stellst du auch gern zur Verfügung.
Unbedingt sogar.
Und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Ausprobieren vom Schokoladenbrot. Sendet auch gern Bilder immer zu. Bin ich wahnsinnig dankbar, damit wir mal sehen, was ihr da draus zaubert. Und dann wünschen ich euch eine schöne Weihnachtszeit.
Ich euch natürlich auch. Frohe Weihnachten.
Und lasst euch gut gehen im Kreise eurer Lieben. Und dann kommt gleich der nächste Tipp. Seid gespannt. So, weiter geht's mit Christian Geisler und Andreas Senn zum Thema Weihnachten. Also, was ich immer mit Weihnachten verbinde, komischerweise, also wir hatten mal einen Family-Trip nach Salzburg, tatsächlich komplette Family. Und in Salzburg gibt es ja so einen Weihnachtsladen, der, glaube ich, das ganze Jahr über offen.
Ja, den kennt, glaube ich, jeder in Salzburg. Ja.
Das ist meine Verbindung mit Weihnachten und Salzburg. Was verbindet ihr mit Weihnachten?
Also meine Verbindung, darf ich anfangen? Ich
fange jetzt einfach unbedingt mal.
Also meine Verbindung mit Weihnachten, es war früher immer Arbeit, keine Chance, dass man dem Tag frei macht. Das war immer viel los. Ganz eine neue Verbindung, ja. Seit ich Kinder habe, meine Verbindung mit Weihnachten ist feste Familie. Es ist wirklich so, es ist so klischeehaft, aber so für mich unglaublich wichtig, eins von den wichtigsten Feste, was ich im Jahr habe. Und da trifft sie ja bei mir daheim. Ich lade die immer alle zu mir daheim ein, die ganzen Großeltern, mit den Kindern natürlich, also mit meinen Kindern, meine Frau, und da haben wir einen wunderschönen Abend gemeinsam. Da ist die Bescherung, wir haben einen Christbaum, wir treffen uns in der Früh, wir putzen den Christbaum auf gemeinsam. Dann kommt natürlich dann das Christkindl, meine Kinder sind noch klar genug, dass das noch passt, ja. Und es ist, und danach geht es weiter zum Kulinarischen.
Ja, mittlerweile ganz wichtig. Also es ist ja so, also wenn man nach einer Immobilie sucht, ich schaue mittlerweile immer, passt der Christbaum rein?
Ja.
Ja. Und gibt es eine Tür, die ich zusperren kann?
Ja. Bei uns ist es auch immer so, wir gehen rein jetzt, also wenn ich jetzt bei mir im Haus bin, dann sind die Kinder oben. So, jetzt bin ich natürlich dabei, ja, wenn wir das Christkindl warten. Jetzt kann da unten keiner das berühmte Christkindl locker leiten. Ja, freilich, weil sonst checken sie es mittlerweile. Jetzt habe ich letztes Jahr einen von meinen guten Kumpels oder einen von meinen besten Freunden gefragt, ob seine Kinder sind schon ein bisschen aus dem Alter draußen. Ich lasse ihm meine Terrassen offen, der geht rein in den Garten, der kommt her, der zündet die Kerze an, dann klingelt er mit dem Glockerl und haut dann auch wieder aus der Terrassen die ab. Und genau das hat er letztes Jahr gemacht. Weil mein Großer, der ist jetzt 7 und der hat schon, das war schon schwankend. Glaube ich nur ans Christkind oder glaube ich es nicht. Und der hat das gemacht und wie das Glocker gelitten hat, waren alle Beteiligten, die was bei dem Fest dabei waren, im gleichen Raum. Das heißt, er hat es genau gewusst, es war irgendwer da, ja, es war es Christkindl, ja, was das Glocker ging. Und das in dem Moment, wenn du dem da in die Augen schaust, wenn du die, das ist Magie. Das ist das Allerbeste. Weil viele Jahre gibt es ja nicht mehr. Oder jetzt wäre wahrscheinlich das letzte Mal jetzt gewesen sein. Aber mit dem machst du was ganz, ganz Besonderes. Und das war für mich ein ganz ein besonderer Moment. Ja.
Wenn du, sag jetzt mal, dein später noch länger jedes Jahr wieder hinkriegst, glaube ich, schaffst du das ab bis er 18 ist.
Wäre interessant.
Soll ich aber sagen, der Christian glaubt es heute noch.
Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich schon in einem anderen Part von dieser Weihnachts-Special-Folge erzählt habe, aber tatsächlich meine Schwester, ich habe es geschafft bis 18. Dass sie es nicht gewusst hat, wer klingelt.
Wirklich?
Ah, komm.
Aber es wurde auch jedes Jahr anspruchsvoller. Also es ging teilweise so weit, dass ich aus dem Badfenster rausgeklettert bin, durchs Wohnzimmerfenster reingeklettert bin, weil es vorbereitet
war. Das Spider-Man.
Und wieder zurück. Mit 18 war dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, magst du jetzt wissen, wie es funktioniert?
Jetzt setzen wir uns kurz hin, ich muss dir was sagen. Ja,
wir müssen kurz reden.
Das war ein ganz großer Moment.
Wir haben ein Thema.
Aber es ist schon so, mit Kindern verändert sich Weihnachten
es
schon.
Es ändert sich alles auch bei mir. Ja. Man geht mit 15 im Endeffekt in die Lehrzeit außer Haus und bei mir in Tirol war es halt so, du musst halt Weihnachten, ist die Hauptsaison, musst du arbeiten und irgendwann verliert sich das ein bisschen... Das ganze Flair, ja, und dann bist du auf Saison und gehst dahin arbeiten, bist dann mit einer Frau, Freundin zusammen und ja, Weihnachten wird nicht mehr so gelebt, ja, und seitdem Kinder da sind, das ist ein riesengroßes Ereignis, ja, das ganze Jahr läuft auf Weihnachten hinaus. Es war bei uns so, ja, oder es ist bei uns so, das Weihnachten ist das größte Fest vom ganzen Jahr. Die was? Kinder stehen mit großen Augen vor dir und erwarten sich was, das ist... Mega.
Und sie sind so nervös, ja, so aufgeregt.
Mega, ja. Den ganzen Tag spürst du schon die Spannung, ja, in der Luft. Ja.
Da knistert's.
Das knistert, ja.
Was war dein magischer Moment in Verbindung mit Weihnachten?
Ich glaube, mein magischer Moment, das war, die große Tochter war, ich glaube, 3. Ja, ich glaube, 3 Jahre war es. Und dann waren wir oben und haben oben gespielt. Ja. Das war eine Bescherung, ja. Und dann sind wir gemeinsam die Stiege runter zum Christbaum und es war einfach die Augen, der Ausdruck in die Augen, wie sie gesagt hat, also sie hat gemerkt, so ungefähr, boah, das Christkind gibt es ja wirklich. Ja. Es ist was passiert innerhalb von die 10 Minuten, 15 Minuten. Das war wirklich so, dass es mitkriegt. Da habe ich ja Tränen in die Augen gehabt, ich habe auch geweint. Das war wirklich ein magischer Moment für das Kind und auch für uns als Eltern. Ne. Wow, das Christkind gibt es ja wirklich.
Voll geil.
Ja.
Eins wird mir gerade bewusst, ich muss vorneweg auf jeden Fall eine Content-Warnung aussprechen. Dieser Podcast ist für Kinder nicht geeignet.
Ja, richtig, genau, ja.
Absolut.
Also ab 8 plus. Ja.
jetzt ist es ja so, in der Special-Folge, jeder hat so ein bisschen so einen kleinen weihnachtlichen kulinarischen Tipp. Was habt ihr heute dabei?
Bei mir ist es immer so, Weihnachten ist ja auch, hat auch irgendwas mit, nicht nur mit dem Feiern zu tun, dass sich die ganze Familie trifft. Ich meine, wir machen immer ein großes Fest draus, auch mit guten Weine und Essen und was. Aber auch eine gewisse Bescheidenheit, sag ich mal. Da wo du mal sagst,
ihr habt in Salzburg eine Tradition.
Wir haben eine Tradition in Salzburg. Ja. Zumindest wir da im Land, da wo ich herkomme, da haben wir eine Tradition und zwar, das sind die Mettwürsten. Mettwürstel heißen die. Wir machen eine Rindsuppe. Ja, also bei uns gibt es die berühmte Würstelsuppen und wir machen eine sehr gute Rindsuppe. Da sind so ganz kleine Suppennudeln drinnen und wir kaufen uns vom Metzger frisch jemand, ich muss da vorbestellen, die sind wirklich vergriffen. Wir kaufen uns die ungebrühten Würste und es ist nur das Brät drinnen im Wurststamm, ja, und so kaufe ich es auch. Und dann trifft sie die ganze Familie und dann steht der große Suppentopf am Herd und dann gehst du rein, ich mache es immer gemeinsam mit meinem Vater, wir stehen dann gemeinsam in der Küche und drücken aus dem Wurststamm das Brät, das sozusagen das, ja, genau, das rohe Met raus und das sind dann so Kugel und die lassen wir gar ziehen in der Suppe. Und da gibt der Suppe natürlich einen super Geschmack und es ist so gut zum Essen und das ist unsere Tradition. Das machen wir schon immer, ja. Also seit ich auf der Welt bin, an das kann ich mich nur erinnern, wie es früher bei uns Weihnachten war. Und die Tradition, irgendwann gibt es ja dann den Cut, dass du sagst, okay, du bist nicht mehr bei deine, also ich jetzt bei meinen Eltern zum Weihnachten feiern, sondern ich habe jetzt selber Familie, ich lade meine Eltern zu mir ein. Und genau die Tradition, so wie es damals bei mir immer war oder bei meinen Eltern war, habe ich die Tradition eins zu eins übernommen. Und genauso mache ich das nach wie vor. Und ich finde einfach, das sollte die Generationen, das sollte weitergehen.
Das ist Tradition, ja.
Es ist eine Tradition und eine Tradition, die sollte Bestand haben. Und genauso machen wir das, ja.
Aber sicherlich auch ein großer Moment, sag jetzt mal, wenn man immer noch mit seinem Vater gemeinsam in der Küche steht zum Kochen.
Wunderschön. Gott sei Dank. Richtig gut. Sehr, sehr schön. Mein Vater ist selber, ist nicht von der Gastronomie, selber ein sehr, sehr guter Koch, leidenschaftlicher Koch. Sehr guter Koch sogar, ja. Also, muss ich wirklich sagen. Und ja, da stehen wir drinnen und die ganze Familie sitzt am Festtisch im Endeffekt. Der Christbaum steht da, die Bescherung ist davor, weil sonst die Kinder natürlich viel zu aufgeregt sind. Ja. Dann dauert der ganze Prozess viel zu lang, ja. Da sind die Geschenke dann schon auspackt und dann ist die große Aufregung vorbei und dann sagen wir, passt, ja, die Kinder dürfen spielen oder können spielen mit dem, was sie jetzt gerade gekriegt haben vom Christkindl. Und die anderen sitzen am Festtisch und wir zwei stehen in der Küche und machen das gemeinsam und das gibt Kraft, ja. Das ist was Besonderes.
Andreas, was ist dein kulinarischer Tipp?
Bei uns, wenn wir gerade in der Kinderzeit waren, war das ein bisschen anders. Ja. Meine Eltern, Großeltern haben halt einen Betrieb gehabt in Tirol und das war halt immer, ja, Weihnachten, Silvester ist die im Endeffekt stressigste Zeit für alle Beteiligten. Ja. Das war halt, wir als Kinder haben immer Ferien gehabt, haben frei gehabt und meine Eltern, meine Großeltern haben arbeiten müssen. Aber es war immer ein riesengroßes Familienfest. Ja. Es war halt dann so, wie man, was ich mir jetzt erinnern kann, ja, da war ich halt, keine Ahnung, 5, 6 Jahre. Wir Kinder haben gemeinsam mit der Mutter den Christbaum geschmückt am Vormittag und dann am Nachmittag sind wir die Mutter halt arbeiten müssen bis 6, 7, bis halt das Hauptgeschäft vorbei war. Und dann war bei uns damals die Bescherung. Ja. Dann war halt leider, muss man da sagen, die Zeit nicht mehr so da, dass man kulinarisch groß auftrumpft. Bei uns halt dann meistens immer so, ja, meine kalte Platten oder was geben. Das, was bei mir jetzt war, was ich meine Kinder mitgegeben habe, das war der Wunsch damals noch, oder es ist jetzt auch schon wieder 2, 3 Jahre her für die Kinder, eine Weihnachtsente, das haben wir immer gemacht. Da gibt es eine lustige Geschichte, die Lia Sophie, die große Tochter von mir, mit der war im Sommer immer am See und da gab es eine weiße Ente am ganzen See. Und dann habe ich das erste Jahr Weihnachten, da habe ich eine Ente gemacht und irgendwie auf irgendwelcher Weise ist die weiße Ente kurz vor Weihnachten verschwunden am See. Und dann, ja.
Hast du geholt?
Aber dann war es halt wirklich so, die Lea Sophie, dann gibt es Ente, die haben wir im Restaurant vorbereitet, ich habe es mitgenommen nach Hause.
Also die weiße?
Ja, die weiße, ja. Dann wirklich, und dann Abend, Bescherung und dann Abendessen und dann die Lea Sophie, die weiße Ente ist schon so lange, ist es jetzt die weiße Ente? Da war sie 2, 2,5, ja. Nein, es war nicht die weiße Ente, die ist einfach auf natürliche Weise wahrscheinlich verschwunden. Eine Tradition bei uns ist eigentlich mittlerweile vom Essen, man passt halt immer ein bisschen Zeit, also wie eine klassische Tradition, wie die Würstelsuppe in Salzburg gibt es bei uns nicht. Ja. Ich passe mir immer die Kinder an. Letztes Jahr, was hat es letztes Jahr an Weihnachten gegeben? Schnitzel. Die Kinder haben sich Schnitzel gewünscht. Ja.
Wie funktioniert das perfekte Schnitzel?
Das perfekte Schnitzel ist eine Herausforderung. Gell? Erstens mal brauchst du super Kalbfleisch dazu, dann brauchst du einen Butterschmalz, frische Eier, Mehl, Brösel, ja, kennt man.
Aber schön soufflieren.
Genau, wollte ich gerade sagen. Schön schwenken in der Pfanne mit Butterschmalz, muss schön soufflieren. Ein perfektes Schnitzel ist eine Kunst. Ja. Das können nicht ganz, ganz wenig Restaurants.
Mit guter Handkröte, Preiselbeeren, geil. Ja. Immer gut Schnitzel.
Und mit den zwei kulinarischen Tipps, ja, verabschieden wir uns jetzt von dem Part und wir gehen gleich weiter zum nächsten kulinarischen Tipp vom nächsten Gast. Habt ihr noch Weihnachtswünsche? Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Mein größter Weihnachtswunsch, oder was für mich immer das Allerbeste ist, wenn mir meine Mutter Vanillekipferl backt. Ich selber hasse ja backen. Ich mag backen ja überhaupt nicht. Ich tue es ja nicht. Nein. Daheim. Ich hab eine Zeit lang, ich hab fast 2 Jahre in New York gelebt. Und Damals hat mir meine Mama, kann ich mich erinnern, mit der Post Vanillekipferl geschickt, eine Keksdosen. Ankümmern, kommen sind im Endeffekt nur mehr Brezel, ja. Also, das waren nur mehr Crumbles, die richtig so rumgeschüttelt, aber es ist wurscht. Ich habe den Geschmack von Weihnachten, von meinen Weihnachten daheim, hat's mir geschenkt. Passt. Mein perfekter Tipp ist Keks. Nein, viel Keks und Glühwein.
Ja. Sigma.
Was magst du lieber, Glühwein oder Punsch?
Glühwein.
Oder Feuerzangenbowle?
Nein, mein Ding an Weihnachten war immer noch die Zeit als Familie miteinander. Das war für mich das ganze Jahr nicht. Und gerade bei uns, ich bin in der Gastronomie groß geworden, die Zeit war immer sehr, sehr rar, wo man einfach, wo die Eltern Zeit haben, wo die Großeltern Zeit haben, wo die Kinder alle gemeinsam Zeit haben. Das war für mich immer geschenkte Zeit.
Aber jetzt darfst du den Punsch nicht schlecht reden.
Nein. Aber wenn ich was daheim bringe, trinke ich eigentlich Glühwein.
Geil. Ja. Also auf den Glühwein.
Auf den Glühwein.
Frohe Weihnachten. Schöne Weihnachten.
So, auch von mir eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr genießt es alle. Und ich darf jetzt noch einen kleinen Tipp geben. Es geht um das Rotkohl oder den Rotkraut. Ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man das kocht, ob man das, ich sage jetzt mal, ein bisschen fruchtiger ansetzt oder mit Apfel oder mit Orange oder eine Kombination aus beidem. Da hat, glaube ich, jeder so ein bisschen, ich sage jetzt mal, seinen Favoriten. Aber bei, worum es bei mir eigentlich geht, ist eigentlich so, dass wenn man das Rotkraut so hat, so weit hat, wie man es will, da gibt es einfach ein paar verschiedene Kniffe, wie man das, ich sage jetzt mal, ein bisschen pimpen kann oder vielleicht auch einfach mal ein bisschen variieren kann. Man kann ein bisschen Kokosmilch zum Beispiel dazugeben, Limettenblätter und ein bisschen Sojasauce. Und dann bekommt es einfach nochmal ein bisschen anderen Twist und ist an sich, das hat schon eine sehr starke Ähnlichkeit zum normalen Rotkohl. Aber ich sage jetzt mal, durch diesen leichten Kokosgeschmack, den man am besten ganz am Schluss erst dazu gibt, weil dann die Kokosmilch tatsächlich auch noch nach Kokos schmeckt und nicht nur ein reiner Fettträger ist, schmeckt einfach ein bisschen besonders. Und gerade wenn man sowas Geflügeliges, Entiges, Ente machen will oder auch mit Zitrusfrüchten allgemein arbeitet, dann ist es, glaube ich, einfach ein schöner Twist mal in einem Gericht zu einem, ich sage jetzt mal, klassischen roten Fleisch. Würde ich mir jetzt vielleicht nochmal überlegen zu machen, aber wenn man auf der Geflügelseite ist, mit ein paar schönen Beilagen, kann man das, glaube ich, schon gut kombinieren.
Welche Soße wird dazu passen?
Ich will natürlich dann direkt, wenn wir bei der Ente sind, auch eine Orangensoße mit ein bisschen Thymian noch drin ziehen lassen. Das war tatsächlich damals das Gericht, ja. Ein bisschen die Keulen noch dazu gezupft, ja. Ein bisschen in der Soße glasieren. Das schmeckt gut, ja.
Also ihr Lieben, euer Weihnachtstipp von Niklas Nussbaumer wäre im Prinzip dann Ente mit Orangensoße und Rotkohl mit Kokos und Limetten.
Genießt die Zeit.
So, nächster Teil von unserem Weihnachtsspecial, diesmal mit Simon Schlachter. Ihr werdet ein bisschen überrascht sein, weil ihr kennt ihn ja tatsächlich noch nicht von den vorherigen Folgen, weil Simon ist die kommende Folge, schaltet auch gern da ein.
Ich freue mich schon.
Simon, was steht dieses Jahr bei dir auf dem Wunschzettel?
Also an Weihnachten sage ich immer so, wie kriegt man die Zeit am besten rum oder diese Weihnachtszeit alles vorbereiten und sich nicht verrückt machen. So einfach ist es eigentlich. Und ja.
Gelingt es dir jedes Jahr?
Eigentlich schon. Viel Vorbereitung, also wirklich viel Vorbereitung. Wir sind dann total entspannt und anders funktioniert es nicht, weil im Endeffekt machst du dich selbst nervös, dein Team nervös. Das bringt ja nichts. Wir werden auch nicht schneller. Oder
gibt es eigentlich im Allgäu, sag jetzt mal, Weihnachtstraditionen, die hier ihren Kern haben?
Gute Frage. Also ich kenne nur Weihnachten in der Gastronomie und ich bin da Hotelierskind und in der Hotellerie aufgewachsen. Natürlich feiern wir immer sehr, sehr spät Weihnachten. Also klar, wir schauen, dass wir vorher das Menü und alles rausschicken, dass wir ab 9:30 die Zeit mit der Familie verbringen können. Und meistens geht es dann schon bis 2-3 Uhr in der Früh und dann am nächsten Tag geht es wieder los in den Weihnachtsfeiertag, in den vorbereiteten Stress.
Ja, ich wollte gerade sagen, so wenn man über Weihnachten offen hat, sage ich jetzt mal, es ist ja schon anders wie in vielen anderen Familien. Also,
auf jeden Fall.
Was ich mich auch immer frage, machen tatsächlich so viele Gäste über Weihnachten Urlaub oder gehen zum Essen? Also essen ja, aber
Ja, sehr viel. Wir haben natürlich über Weihnachten, Silvester, da ist immer voll. Wir haben natürlich noch einen Wechsel vor Silvester. Also die Gäste, was über Weihnachten kommen, sind dann andere Gäste, die über Silvester kommen. Ist eh cool, dann hast du so einen Switch drin. Also bei uns bleiben die so in der Zeit eine Woche meistens über die Weihnachtszeit und dann eine Woche dann über die Silvesterzeit. Und ja, das ist halt mega cool, durch verschiedene Gäste dann wieder im Haus und immer eine Bewegung. Und ja, ist einfach in der Gastronomie anders. Es ist jeden Tag irgendwas los. Die Weihnachtsfeiertage, du musst schon vorher überlegen mit den Bestellungen und so, dass da wirklich alles hast. Aber es ist viel Organisation. Und ja, aber das trotzdem darfst du nicht vergessen, die besinnliche Zeit mit der Familie, was natürlich sehr, sehr wichtig ist und die wir auch wirklich auch machen.
Jetzt ist es ja so, euer Hotel ist ja sehr, sehr gut ausgestattet. Hat man dann zum Weihnachten auch jeder so einen kleinen Weihnachtsbaum im Zimmer?
Nee, wir machen, wenn natürlich die Gäste das wollen, besorgen wir natürlich einen Weihnachtsbaum fürs Zimmer. Aber wir haben zwei Weihnachtsbäume bei uns, einmal im Restaurant, einmal auf der Terrasse einen. Und wirklich, da ist so, dass am 24., bevor das Menü losgeht, wenn manchmal sind auch Familien mit Kindern da, mit Kleinkindern, dann wird vor dem Baum noch beschert und so, bevor es losgeht, ist natürlich schon mega schön. Und
wer ist fürs Schmücken zuständig?
Mein Bruder. Mein Bruder macht die ganze Dekoration. Das hat er übernommen und unterstützt uns da gerade tatkräftig jetzt so.
Könntest du dir auch vorstellen, tatsächlich mal zu sagen, hey, am 24. in der Früh, jeder von deinen Gästen, der Lust hat, man schmückt den gemeinsam? Vielleicht, also es ist ja alles hier so familiär eigentlich.
Ja, voll, alles machbar, aber ja. Es ist halt auch sehr entspannt, wenn du einfach den Weihnachtsstress als Gast nicht hast und kommst dann runter, mal ist das ein schöner Baum. Das ist halt so der Brauch im Allgäu, Christbaum loben. Ich weiß nicht, kennst du das?
Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ja, dann haben wir tatsächlich schon Brauch. So, jetzt hau raus.
Christbaum loben, das ist halt so im Allgäu so ein Brauch. Man geht dann so in die Wirtschaft oder so und sagt dann, ma, habt ihr einen schönen Christbaum? Auch wenn er mal nicht so schön ist, gibt's einen Schnaps. Gibt's einen Schnaps aus Haufen. Das ist so ein typischer Allgäuer Brauch. Christbaum loben nennt man das. Und ja, das gibt's heute noch.
Gibt es dann auch Allgäuer, die da vielleicht ein bisschen Hopping betreiben, von Gast zu Gast, von dem man loben lassen?
Der Vorteil ist, wir sind oben auf dem Berg, da müssen sie erst den Berg erklimmen oder hochfahren. Also sind wir ein bisschen verschont, aber woanders könnte es schon ein bisschen wilder ausfallen.
Es ist ja Weihnachten auch immer so eine Zeit, wo gern Gans und Ente auf den Tisch kommen. Und ich glaube, du hast auch einen Tipp einfach heute mit dabei für alle die sich entscheiden, am Heiligabend Ente auf den Tisch zu stellen.
Ja, im Endeffekt, wenn man so eine Ente im Ganzen macht, haben wir nämlich als Tipp, haben wir irgendwann ausprobiert und es schmeckt mega gut, haben auch in Paarwo im Moment diesen Lack. Wir kochen im Endeffekt Honig, Ahornsirup und ein bisschen schwarzen Pfeffer ein, sirupartig, und damit wird die Ente dann bestrichen. So zum Ende, zum Überkrusten noch, die letzten 20 Minuten in dem Ofen, gibt es eine richtig schöne Farbe und einen richtig guten Geschmack, weil durch die Süße, die Schärfe und die Ente, die Haut kommt nochmal viel, viel besser raus.
Wie kriegt man eine gute Kruste von der Ende hin, so im Haushaltsbackofen?
Im Endeffekt im Umluftbetrieb natürlich noch einfacher, aber sonst einfach die letzten 20 Minuten die Temperatur einfach um 20, 30 Grad erhöhen, weil es muss nicht das Grillprogramm 300 Grad sein oder 200 Grad, wirklich die Ente sanft mehr Hitze geben und dann kommt es super gut raus.
Apropos Ente, bleiben wir noch kurz dabei. Es gibt ja auch so diese Rezepte von, weiß nicht, 12, 24 Stunden gegarter Ente. Was bringt das noch und lohnt sich der Mehraufwand tatsächlich?
Klar, hat Vor- und Nachteile. Wir tun vieles auch über Nacht abschieben bei uns, dass wir wirklich die auf Niedertemperatur garen, dass halt das Fleisch schön saftig bleibt, nicht zu viel Feuchtigkeit verloren geht. Funktioniert tadellos. Man muss halt auch das Vertrauen, also wir haben sehr, sehr gute Öfen, aber man muss auch dem Haushaltsofen vertrauen. Das sind halt manchmal andere Öfen, aber das sind manchmal auch richtig gute Rezepte schon, wenn so, keine Ahnung, gar genau oder wie auch immer, ich will keine Werbung machen, aber wenn so, die Öfen haben ja auch viele intelligente Pfade mit drinnen. Man kann schon mal auf so ein Programm vertrauen, so ein Ente-Gans-Programm, was im Ofen drin ist, weil da haben sich ja auch viele Leute Gedanken gemacht, bevor sie das Programm geschrieben haben. Und es funktioniert wirklich tadellos. Also wir tun sie viel über Nacht garen und dann eine Überkrustung machen am nächsten Tag. Dann die Temperatur hoch, dann bleibt es im Fleisch, ist innen gegart und saftig, und außen machen wir dann die Kruste noch. Genau. Und sonst, was auch ein guter Tipp ist, sehr, sehr guter Tipp, das ist eigentlich ganz einfach, die Ente ganz normal klassisch garen, dann zuputzen, wenn man sie schon ausgelöst haben will, die Keulen auslösen, die Brust auflösen und dann in einer Pfanne oder in einer großen Pfanne mit der Entenfond bedeckt, dass oben die Haut rausschaut und im Oberhitzegrill nochmal Krusten. Dann davor nochmal diesen Lack drauf, kurz in der Grillfunktion. Dann kriegt sie unten die Feuchtigkeit, die Entenbrust oder die Keule und mega saftig.
Und ja, mit diesem Geschmacksbild, das wir jetzt hoffentlich bei euch im Kopf erzeugt haben, wünschen wir euch an der Stelle ein schönes Weihnachtsfest und genießt die Zeit mit euren Liebsten. Und Simon, von dir gibt es dann ja schon mehr in einer Woche.
Ich freue mich drauf. Danke, danke fürs Zuhören.
So, weiter geht's mit Kevin. Die Folge habt ihr vielleicht ja schon gehört. Kevin, wir sind ja hier in der Schweiz. Feiert man in der Schweiz anders Weihnachten wie in Deutschland?
Nee, also ich bin jetzt seit knapp 2,5 Jahren in der Schweiz. Meistens ist es ja auch so, dass ich zur Weihnachtszeit nach Garmisch flüchte und feiere Weihnachten mit der Schwiegerfamilie, weil der Weg zu meiner Familie immer viel zu weit ist, also ins Rheinland hoch und meine Eltern auch getrennt leben. Dort habe ich jetzt die letzten 3 Jahre verbracht, weil ich auch vorher in Garmisch gearbeitet und gelebt habe. Und das hat sich so als Ritual eingeschleust oder eingeschlichen, sage ich mal. Und daher kriege ich jetzt hier vor Ort vor Weihnachten nicht so viel mit, außer dass sie halt immer viel so mit Raclette und Fondue-Bütchen sind im Winter, was ich sehr, sehr schätze und gerne habe. So ein schönes Käsefondue. Aber ansonsten ist es eigentlich recht gleich, ja.
Was gibt es für Traditionen in Garmisch?
Der Weihnachtsmarkt, der Glühweinstand. Der Glühweinstand mit dem Schwiegervater. Das ist unsere Tradition. Naja, ansonsten ist da halt auch so ein bisschen Eisstock schießen. Kleiner Weihnachtsmarkt, aber das ist ja auch eher so, ja, so ein deutschlandweites Ding. Also es ist jetzt nicht eher was nur für Garmisch steht, sondern einfach schön die Weihnachtszeit auch mal draußen verbringen, irgendwo draußen ein bisschen durch den Wald laufen mit dem Hund. Wir haben einen kleinen Hund auch noch, meine Partnerin und ich. Und ja, einfach mal ein bisschen die Natur genießen und abschalten.
Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Weihnachten bei der Schwiegerfamilie? Ich finde das ja eher immer schon ein bisschen special, zumindest ging es mir so.
Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall ein besonderer Moment gewesen. Aber ich wurde von meiner Schwiegerfamilie damals ja ganz, ganz schnell ins Herz geschlossen. Und die Bescherung fällt immer sehr, sehr großzügig aus. Deswegen freut man sich dann auch wieder umso mehr aufs Weihnachtsfest. Ja.
Was gab's so?
Ich wurde beschenkt mit Konzertkarten für Coldplay, mit einem schönen Job-Weekender und lauter so Sachen, also Parfum, Bücher, also ich kann mich da nie beschweren, ich sah da schon immer gut ab. Aber ich gebe auch gerne, ne? Denn geben ist ja seliger denn nehmen, logisch.
Gab's auch die ja, sag jetzt mal, die Gefahr in den Fettnäpfchen zu treten, ist ja oftmals auch so, woanders Weihnachten feiern.
Ja, also was von Anfang an ganz spannend war, die Oma meiner Partnerin Lisa, die hat von Anfang an gesagt, ja, wenn der Kevin kommt an Weihnachten, dann koche ich nicht. Ja, weil da kann sie sich nur blamieren und da musste ich da natürlich eher gleich mal ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ey du, ja, das, was wir irgendwie so auf der Arbeit machen, ist natürlich so eine eigene Liga für sich, aber privat, und das ist, glaube ich, bei jedem Koch so oder Köchin oder bei wem auch immer, jeder, der ein bisschen essensbegeistert ist, man differenziert das schon. Und zu Hause geht es einfach darum, gut und ja, einfach eine Herzensküche zu genießen. Da muss es nicht immer irgendwie Kaviar und Trüffel und lauter so ein Quatsch sein. Einfach lecker, ehrlich gekocht und das ist die Hauptsache.
Was gab es beim allerersten Mal?
Beim ersten Mal gab es auch einen Gänsebraten, da habe ich ein bisschen assistieren dürfen. Schön Knödel dazu, Rotkraut dazu. Und dann ist der Drops auch schon gelutscht gewesen, ja.
Du hast ja auch einen Tipp dabei, der auch Richtung Knödel abzielt, in der Art und Weise, wie man es vielleicht auch gar nicht so kennt.
Genau, ich habe damals das entdeckt bei Johann Lafer, ist ja auch ein Österreicher, der auch viel für die österreichische Küche logisch stand. Und da waren Knödel ja auch immer an der Tagesordnung. Und wir haben damals den Palfi-Knödel gemacht. Und zwar ist er im Prinzip wie so ein normaler Brotknödel, aber man nimmt nicht nur trockenes Brot, sondern also schon trockenes Brot, aber halb und halb Brioche-Brot, was auch getrocknet wird. Dadurch ist das Ding viel, viel fluffiger und leicht süßlich und harmoniert halt perfekt mit Rotkraut und Ente.
Und von der Zubereitung her dann am gleich. Ende dann gleich?
Genau, komplett gleich. Nur, dass man halt halb nimmt, ne? Brioche und normales Brot oder Knödelbrot. Und der Rest ist gleich und ist ein tolles, tolles Ergebnis, ja.
Du kannst ja auch nur so viel bei der Familie sein oder bei der Schwiegerfamilie, weil ihr ja zu habt, ist ja genau. Auch nicht so alltäglich, also es gibt schon das eine oder andere Mal, aber viele haben ja auch über Weihnachten offen. Ja. Warum habt ihr euch für den Weg entschieden?
Als wir damals das ganze Konzept hier entwickelt haben, habe ich von Anfang an gesagt, ich möchte Weihnachten das Restaurant schließen, Und zwar alle drei Weihnachtsfeiertage. Weil ich finde, das ist eine besinnliche Zeit, die sollte jeder mit der Familie verbringen. Ich habe das zu meiner Zeit selten gemacht, bei den Stationen, wo ich gearbeitet habe, was ich auch keinem verübel von den Chefs. Es war halt einfach gang und gäbe, es waren große Hotels und da hast du halt über die Weihnachtsfeiertage auch lauter Gäste und da kannst du ja dann nicht sagen, ey, jetzt drei Tage ist das Gourmet zu. Da war das einfach Standard, aber da wir das halt ein bisschen anders machen können, weil wir halt ein eigenes Restaurant sind, ohne Hotel dran, habe ich mich gezielt für den Weg entschieden und finde das super wichtig, dass das jeder mit seiner Familie verbringt, die Zeit.
Wir haben ja jetzt eine Woche noch hin bis zum Heiligabend. Ich weiß nicht, wie gut deine Partnerin oder deine Familie vorbereitet ist. Was steht auf dem Wunschzettel dieses Jahr?
Von mir oder von den anderen?
Von dir.
Ich bin da super, super entspannt. Also ich habe da jetzt keine großen Wünsche. Wir haben, meine Partnerin und ich, oder halt generell, wir haben immer so ein grobes Budget festgelegt, damit da die, keine Ahnung, nicht, dass der eine irgendwie, der, weiß ich nicht, 500 Latten in die Hand nimmt und der andere kriegt dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein paar Socken geschenkt. Das soll sich halt schon die Waage geben oder halten. Aber ansonsten, mir geht es weniger um die Geschenke. Klar, es ist natürlich schön, wenn man beschenkt wird, ganz, ganz klar. Aber wichtig ist einfach die Zeit mit der Familie.
Ich frage dich jetzt nicht, was du schon geplant hast für die anderen, sonst wäre der Überraschungseffekt.
Ja, das wäre schade.
Lass mal beruhen. Ja, ich finde es auch immer total wichtig, sag jetzt mal, ein Budget zu haben, sonst schaukelt sich das hoch, ja. Und dann hat man ja auch schnell, ja, ein Drama.
Ja, 100%.
Und dann ist Weihnachten auch gelaufen.
Ja, das ist richtig. Nee. Also das habe ich, oder das haben wir irgendwann recht baldig eingeführt, auch wegen Geburtstagen und sowas, dass es halt nicht ausufert, wie du schon sagst, ne? Und es geht ja auch nicht darum, was man geschenkt bekommt, sondern dass man einfach beschenkt wird. Und das vor allem, dass sich der andere einfach Gedanken macht. So, das muss halt jetzt nicht immer, weiß ich nicht, ein Portemonnaie von Dior sein, sondern es kann auch einfach mal ein schönes Parfum sein, wenn man sieht, ey, die Partnerin hat halt das Parfum ganz gerne und das ist jetzt auf dem Weg, dass es langsam leer wird oder weiß ich nicht. Guckt mal so ein bisschen bei ihr im Suchverlauf rein, was sie irgendwie so bei Zalando vielleicht eine Wunschbox gelegt hat oder so. Da gibt's immer so ein paar Tipps oder Tricks und wichtig ist, dass man sich einfach Gedanken macht. So.
Wusste sie das?
Vielleicht. Ja, nein, was auch immer ein guter Tipp ist die beste Freundin der eigenen Freundin auch mal da ins Boot zu nehmen. Weil die tauschen sich ja auch untereinander aus und dann gibt es auch keine Tränen unterm Weihnachtsbaum.
Ja, wir haben das so gelöst tatsächlich, dass auch beim Geburtstag jeder von uns quasi das ganze Jahr über so mitschreibt in der Liste, ja, was man so nebenbei einfach, ja, fallen, ja, lässt. Und da ist tatsächlich die ein oder andere Überraschung dann dabei, auch, ja, wenn es sich bei mir seit einem Jahr tatsächlich sehr Richtung Koch und Tensilien entwickelt. Ja, ja, ja. Woher auch immer.
Überraschend, ja.
Aber die Ausstattung wächst, also bald braucht man eine neue Küche, tatsächlich eine größere. Ja,
mega.
ja, Kevin, dann geht's weiter gleich zum nächsten Weihnachtstipp. Hast du noch Weihnachtsgrüße?
Der Weihnachtsgrüße natürlich an die Hörer, die sich hier die Mühe machen und hier immer fleißig mit reinhören und an alle Kochbegeisterten und jeden, der mich kennt. Ganz, ganz liebe Grüße und feiert schönes Weihnachtsfest, besinnliche Zeit und kommt gut ins neue Jahr.
Ja, dann sage ich vielen lieben Dank und gleich geht's weiter mit dem nächsten Gast. So, und dann sind wir schon beim nächsten Koch, Nikodemus. Ihr konntet ihn ja schon im Podcast hören. Und wir sind hier in Berlin, du selber kommst ja aus Wien. Jetzt ist so die Frage, wie feiert man zum einen in Österreich Weihnachten? Und du bist ja hier vegetarischer Koch, ja, aktuell vielleicht sogar schon vegan unterwegs. Deswegen auch die Frage tatsächlich, vegetarisch, vegan, Weihnachten, wie funktioniert's?
Bisschen schwierig tatsächlich. Also ich stehe jedes Jahr hier vor der neuen Herausforderung oder vor der gleichen Herausforderung, dass wir irgendwie für die ganzen Firmen, die anfragen, die dann sagen, wir wollen aber ein bisschen weihnachtlicheres Menü, dass wir uns überlegen müssen, was kochen wir vegetarisch, vegan zu Weihnachten, weil also die meisten Leute, die an Weihnachten denken, denken an Braten, denken an Ente, an Gans, an all diese ganzen Sachen. Und ist ein bisschen schwierig jedes Mal. Also im Fine Dining ist ein bisschen leichter, da kann man zumindest die ganzen Aromen, finde ich, aufgreifen. Also man kann halt beginnen, einfach quasi ein Gericht mit Rotkohl, mit diesen ganzen Weihnachtsaromen zu machen und auf einem kleinen Teller anzurichten. Und dann geht das alles, dass man da diese ganzen Aromen hineinbekommt. Aber so wirklich, wenn man dann versuchen will, diese großen oft hat ja Weihnachten auch was mit Teilen zu tun, dass man halt einfach quasi den ganzen Tisch vollstellt mit großen Gerichten, die man sich dann zum Teil nimmt. Da wird es dann schwieriger. Also ein Freund von mir, der sehr, sehr lang Veganer ist, der hat mir ein Rezept für einen tollen Linsenbraten gegeben, aber da denke ich mir so, ja, ich will nicht unbedingt einen Braten nachbauen aus Linsen, so, das ist nicht ganz meine Art zu kochen. Ja, es ist tatsächlich einfach schwierig und ich habe dann auch noch keine hundertprozentige Antwort, also die ganzen Knödel und Klöße und Rotkohl und so etwas, das kann man ja sehr, sehr gut auch vegetarisch machen und das ist immer das, worauf wir uns bis jetzt fokussiert haben, eben diese Aromatik hier aufzugreifen.
Wie warst du bei dir in deiner Kindheit, weil du bist ja seitdem du 3 bist, glaube ich, ja Vegetarier. Ja, genau. Da hast du ja schon einige Weihnachten auch erlebt. Ja. War die Mama immer so ein bisschen vor der Herausforderung gestanden, was gab's, oder?
Ja, bei uns in der Familie war Weihnachtsessen sowieso, also am 24., weil meine Mama gesagt hat, sie will da auch ein bisschen ihre Ruhe haben, hat sie eher die Tage davor kalte Sachen vorbereitet und dann gab's eher so für die Fleischesser irgendwie ein kaltes, aufgeschnittenes Roastbeef und diverse Aufstriche und Käseplatten und ähnliches. Das war bei uns immer so das 24. Essen, weil die Mama halt nicht den ganzen Tag in der Küche stehen wollte zu Weihnachten. Und danach gab es dann immer eher so die größeren Essen danach. Aber so wirklich das ganze klassische Weihnachtsessen mit Ente und so kann ich mir nicht erinnern, dass es das jemals bei uns viel am Tisch gab, sondern eher wirklich so kalte Platten. Ja, deshalb, was gab es bei uns zu Weihnachten? Eigentlich dann auch eher, für mich als Vegetarier, gab es dann immer diese ganzen Beilagen, eher Rotkohl, Knödel und ähnliches.
Wie lief denn Weihnachten bei euch ab? Oder was auch immer eine große Diskussion ist, wie schmeckt man Christbaum? Klassisch mit rote und goldene Kugeln oder war die anders unterwegs?
Ja, das Christbaum schmecken war dann immer auch so Thema von meiner Oma und von uns Kindern. Also bei uns sah der Christbaum, glaube ich, immer relativ wild aus, weil eben die Kinder das gemacht haben und da gab es kein klassisch rot Gold, sondern einfach, wir haben draufgehängt, was es im Schrank gab. Ist auch ganz witzig, seitdem meine Schwester und ich jetzt nicht mehr bei meiner Mama wohnen, schaut der Christbaum deutlich geordneter aus, also eher silberblau oder rot-gold. Als wir das gemacht haben, war das deutlich bunter.
Was ja auch immer so eine Philosophiefrage oder vielleicht auch eine diskutable Frage ist, gehören, ja viele hängen ja so kleine Snacks mit, also so Lebkuchen oder was es dann auch immer ist oder so Schokotäfelchen mit an den Christbaum. Für dich ein Go oder No-Go?
Ich habe es geliebt als Kind. Also bei uns gab es immer diese Schokoschirmchen und meine Oma hat immer selber so Pralinen dann in so rotes Papier eingerollt und hat die dann da noch drauf gehängt. Also es gab es auch sehr viel selber gemacht, aber eigentlich immer so das Highlight war eher, meine Mutter ist eine riesen, also wahrscheinlich kam ich dadurch auch so ein bisschen zum Kochen, weil meine Mama immer so viel gekocht hat und auch eben wirklich die besten Kekse gebacken hat oder immer noch backt. Kriege ja immer noch jedes Jahr eine Variation von, ich weiß nicht, 20 Keksen oder so etwas. Und das war, glaube ich, immer eher so das Highlight. Also eher diese ganzen selbstgebackenen Kekse, die meine Mama gemacht hat, das war, die neben dem Christbaum standen, nicht draufhängen.
Gab es denn wirklich so die große Auswahl von 15, 20 verschiedenen Sachen?
Ja, schon. Also wirklich, meine Mama, weiß ich nicht, wo sie die Zeit dafür hernimmt, weil die auch noch ganz schön viel arbeitet nebenbei. Aber die hat, ja, ich glaube, unter 10 Keksen gab es nie, unter 10 verschiedenen.
Ist es bei euch dann auch so gewesen, dass es im Prinzip, oftmals ist es ja so, die Zeit bis Weihnachten isst man das ja gefühlt jeden Tag, dann ist der 26.12. rum und die Teile bleiben einfach liegen.
Ja, die muss man dann verschenken und den Kindern und allen, also wir kommen ja dann jedes Jahr extra zu Weihnachten nach Wien und da wird dann alles mitgegeben, was noch da ist an Keksen, da muss ich immer auch 1-2 Boxen für Berlin mitnehmen.
Verteilst du die hier dann auch? Wie ist so das Feedback?
Ja, schon auch ein bisschen. Also bis jetzt, ich würde ja sagen, gibt keine, die bessere Kekse backt als die Mama, aber kann auch sein, dass ich da ein bisschen aus meiner Kindheit noch ein bisschen eine Prägung mit habe.
Hast du auch einen Weihnachtstipp?
Ja, generell. Also ich finde generell, österreichische Küche bietet sich super an. Also Kaiserschmarrn zu Weihnachten, super. Ja, sonst, ja, eigentlich, ich würde sagen, so ein bisschen die Klassiker einfach, die österreichische Küche zu Weihnachten, ja.
Wir versteifen uns ja in dem Podcast ja ab und zu immer auf den Kaiserschmarrn. Also witzigerweise ist es ja immer ein Punkt, der, wenn man mit Österreicher redet, immer wieder kommt. Auch in Südtirol bei Peter Kirtl haben wir drüber gesprochen gehabt. Witzig. Wir haben ja damals in deiner Folge geredet, Sebastian Frank, du, eventuell noch Jürgen, Kaiserschmarrn-Challenge. wie geht deines Erachtens der perfekte Kaiserschmarrn?
Es gibt tatsächlich ein paar Methoden. Also ich finde, was am wichtigsten ist, ist halt einfach, dass er, also ich finde, was einen guten Kaiserschmarrn auszeichnet, ist, dass nicht jedes Stück perfekt gleich ist. Also es muss ein paar Stücke geben, die ein bisschen größer sind, ein bisschen kleiner sind. Dann muss ein guter Kaiserschmarrn karamellisiert sein, aber das darf auch nicht zu gleichmäßig sein. Also es muss Stücke geben, die ein bisschen sapschiger sind, mit Rum vollgezogen vielleicht. Es muss ein paar Stücke geben, die wirklich perfektes Biskuit sehen, muss ein paar Stücke geben, die viel Karamell drauf haben, ein paar, die weniger Karamell drauf haben, sodass du quasi in einem Teller nur mit Kaiserschmarrn isst, aber trotzdem jeder Bissen ein bisschen anders ist. Manche ein bisschen knuspriger, manche schön, also schön fluffig muss er natürlich sein, er darf nicht zusammengefallen sein. Aber ja, einfach diese bisschen Unperfektheit macht ihn dann so perfekt.
An was ich tatsächlich, ehrlicherweise muss ich mich outen, ein bisschen immer noch scheitern, ist am Karamellisieren. wie funktioniert's?
Ja, also ich mache immer den Kaiserschmarrn fertig, hole ihn raus, zerzupfe ihn, mache dann nochmal ein bisschen Zucker in die Pfanne. Ich persönlich sage immer, Zucker und Karamell muss man immer mit Wasser machen. Lass dann das Wasser verdampfen, machen schön gleichmäßiges Karamell, Flocke Butter dazu und dann in dieses schöne Butterkaramell den Kaiserschmarrn nochmal durchziehen. Manche flambieren ihn. Ich finde aber, dass dadurch, dass man den Rum dann nochmal in das fertige Karamell reingibt, zieht das Karamell wieder ein bisschen Feuchtigkeit und ist nicht mehr so knusprig. Also ich mariniere lieber den Kaiserschmarrn ein bisschen mit Rum, bevor ich ihn karamellisiere.
Und nachdem ja Weihnachten ja auch immer eine Zeit habt, wo sehr viele danach, sage ich jetzt mal, vielleicht in der Gastro nicht, aber in allen anderen Bereichen ein, zwei Wochen Urlaub haben im Anschluss. Ja, würde ich einfach euch raten, probiert es einfach mal aus. Macht mal einen Kaiserschmarrn und schickt mir eure Bilder und eure Rezepte zu. Bin gespannt, wie es ihr macht. Vielleicht findet man das eine oder andere dann auch in der Story. Lasst mal eure Tipps zukommen, weil wir reden so oft über diesen Kaiserschmarrn. Er kommt tatsächlich immer wieder zum Vorschein. Er ist irgendwie so Mythos Kaiserschmarrn.
Aber ist auch ein tolles Gericht. Also ich esse immer trotzdem noch gerne, auch wenn ich ihn schon sehr, sehr oft gegessen habe.
Ja, ich hatte das letzte Mal erst woanders tatsächlich in Wiesbaden einen Kaiserschmarrn gegessen. Der war sehr, sehr, sehr dick, aber auch wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Also der ist auch in meiner Top-Riege angekommen.
Ja, dick heißt halt fluffig, also ist auch nochmal gut.
Ja. Ja, ihr Lieben, das war der letzte Teil von der Weihnachts-Special-Folge. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß auch mit der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ja, ich freue mich natürlich immer über 5 Sterne, besonders jetzt zu Weihnachten. Und ich hoffe, ihr habt nächste Woche ein wunderschönes Weihnachtsfest.
Von mir auch schöne Weihnachtsgrüße und ein frohes Fest für euch alle.
Genau, und ja, wir hören uns dann am 26.12. wieder. Da kommt die nächste reguläre Folge raus. Seid gespannt, bis dahin. Schöne Weihnachten im Kreis eurer Liebsten und lasst es euch gut gehen.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.